Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Heute mit Azadeh Peshman. Guten Tag. Heute geht es um Hashtags und Distanzierungen, um RegisseurInnen, die den Finger in die Wunde legen und den sogenannten amerikanischen Traum auf der Leinwand. Und es geht auch um Polizeigewalt gegen schwarze Menschen. Vor allem zu dem Thema bezieht die Berliner Rapperin Nura immer wieder Stellung und das ziemlich pointiert, wie sie unter anderem in diesem Song hier beweist. Niemals Stress mit Bullen.
Hey, es ist Nura. Hey, es ist Nura 030, ich habe niemals Stress mit Bullen. Okay, das war gelogen. Meine Hautfarbe bleibt Trend, bis du das Blaulicht siehst und trennst. Verföhne Nazi-Braut für jedes Flüchtlingsheim, das brennt. Seit Dezember unbefristet, scheiß auf Krone, Vogue und Bravo. Ihr kriegt mich nicht aus Deutschland, so wie Deutschland aus der NATO. Ich flirte am Pegida-Stand, die waren alle aggro. Und wurde nicht geklärt, wie der Mord an Uri Jallo. Thai-Massage geht nicht, so zu verstehst nicht. Der Keller ist voll mit Klopapier, nur zwei Lage, schäm dich. Sei mal nicht so eklig. Bisschen Krieg ist doch erträglich. Ihr hängt an der Grenze und ich häng im goldenen Käfig. Ich bin doch kein Rassist, ich habe einen schwarzen Freund. Sag mal, würdest du dich doch so benehmen, werdet ihr dabei euch? Dafür sprichst du aber wirklich gutes Deutsch. Mein Land ist nicht mehr stolz, ich bin enttäuscht. Ich bin doch kein Rassist, ich habe einen schwarzen Freund. Sag mal, würdest du dich doch so benehmen, werdet ihr dabei euch? Dafür sprichst du aber wirklich gutes Deutsch. Mein Land ist nicht mehr stolz, ich bin enttäuscht. Es ist Nura 030, ich hatte immer gute Noten. Okay, das war auch gelogen. Meine Mama hatte drei Jobs, nur ihre Kinder im Kopf. Ich hab einen Job und Burnout und nehm euch trotzdem Hopf. Du kennst Tatort vom Fernsehen, ich kenn Tatort vom Blog. Lies nur einmal die Bild, rennst auf die Straße mit dem Mob. Ich und meine Kennex haben Gästeliste plus. Doch der Seku hat keinen Bock, will uns nicht lassen, aber muss. Auf so viele Schwarzköpfe hat er heute keine Lust. Dicker, schaff ich's in dein Land, dann schaff ich's auch in deinem Club. Und sie singen seit dem Sandkasten, der schwarze Mann würde ihnen Angst machen. Nein, du darfst meine Haare immer noch nicht anfassen. Ich bin doch kein Rassist, ich habe einen schwarzen Freund. Sag mal, würdest du dich doch so benehmen, werdet ihr dabei euch? Dafür sprichst du aber wirklich gutes Deutsch. Mein Land.
Spät aber doch noch. Mit 2 Monaten Verspätung fand gestern Nacht die 93. Oscarverleihung statt. Und die 2. in der Corona-Pandemie. Nicht im traditionellen Dolby Theater wie sonst, sondern im Art Deco Bahnhof Union Station. Über den ausgezeichneten Film, aber auch über soziale Bewegungen, die es im Ergebnis mit dem Schlagwort Diversität auf die Verleihung geschafft haben oder auch nicht, spreche ich jetzt mit Hartwig Tegler. Hallo.
Hallo.
Wie wirkten die 93. Oscars auf Sie?
Naja, erstmal kann man sagen, definitiv kein Glamour. Die Gäste, wie gesagt, an Tischen. Es gab kaum Ausschnitte aus den Filmen. Es gab nicht diesen großen Song, den es in der Regel bei den Oscars sonst immer gibt. Keine Gala also, sondern eher ein Kammerspiel. Aber wie soll man das Kino auch feiern in kinofreien Zeiten? Wenn ich es mal etwas böse sagen will, nicht zu böse, dann möchte ich das mal so in ein Bild bringen. Es war ein bisschen wie eine Abiturfeier. Und es gab auch nicht die wahnsinnigen Überraschungen, da kommen wir ja auch gleich zu. Aber dieses Überraschungsfreie, das störte mich dann wirklich auch nicht angesichts dieser, ich sage mal, wunderbaren Filme. Also keine Überraschung, aber das machte wirklich nichts.
Dann können wir direkt zum wohl erwarteten Sieger eigentlich kommen, und zwar zu dem Film von Chloe Zhao, Nomadland. 3 Oscars hat der bekommen, also bester Film, beste Regie und für Frances McDormand dann auch noch die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin.
Ja, da ist zunächst erst einmal bemerkenswert, mit der Sino-Amerikanerin Chloe Zhao hat jetzt das 2. Mal erst in 93 Jahren eine Frau den Oscar für die beste Regie gewonnen. Das erste Mal war das im Jahr 2010, da hat Catherine Bigelow den Oscar gewonnen für den Film Ein tödliches Kommando. Aber es ist schon spannend zu sehen, wie dieser Film Nomadland den Mythos Amerika quasi wieder auferstehen lässt. So wie das in der Zeile des Kris Kristofferson-Songs Me and Bobby McGee, also diese alte Hippie-Hymne, in gewisser Weise auf den Punkt kommt. Diese Zeile lautet: Freedom is just another word for nothing left to lose. Also übertragen: Wenn du nichts mehr hast, kannst du loslassen, weil du nichts zu verlieren hast. Und damit kannst du dann die Freiheit gewinnen.
In den letzten Jahren wurde ja auch immer wieder debattiert, dass es zu wenig Diversität bei den Oscars gäbe, also zu wenig weibliche FilmemacherInnen, zu wenig People of Color, zu wenig schwarze Menschen, die nominiert wurden. Viel wurde versprochen, dass sich das jetzt auch ändern wird. Wie war das in diesem Jahr bei den Oscars?
Also wenn man sich allein die afroamerikanischen Geschichten anschaut, die nominiert wurden bzw. ausgezeichnet wurden, Beispiel Judas and the Black Messiahs oder One Night in Miami oder United States vs. Billie Holiday, dann muss man Ihre Frage schon wirklich mit Ja beantworten. Und auch nicht zu vergessen, es gibt einen Film, der hat den Oscar für den besten Kurzfilm gewonnen, der heißt Two Distant Strangers, die Geschichte eines Afroamerikaners, der in einer Zeitschleife 100-mal von einem weißen Polizisten erschossen wird. Da, als Trevor Free, das ist einer der beiden Regisseure von Two Distant Strangers, seine Dankesrede begann, da wurde das schon sehr, sehr politisch und also Haare aufstellend an den Armen. Also er sagte Folgendes:
Today the police will kill three people. And tomorrow, the police will kill three people. And the day after that, the police will kill three people. Because on average, the police in America every day kill three people, which amounts to about 1,000 people a year. Those people happen to disproportionately be black people.
Trevor Free, einer der beiden Regisseure von Two Distant Strangers, sagte, heute wird die Polizei in den USA drei Leute töten. Im Schnitt 1,000 Menschen im Jahr, und zwar überdurchschnittlich schwarze Menschen. Und Regina King, die ich eben schon erwähnte, Schauspielerin und Regisseurin, meinte ja in ihrem Eröffnungsmonolog, wenn die Sache in Minneapolis in der letzten Woche nach der Ermordung eines weiteren Afroamerikaners durch einen Polizisten anders gelaufen wäre, meinte Regina King, stände sie hier nicht mit ihren High Heels, sondern wäre mit ihren Demoschuhen an einem anderen Ort.
Das war dann also keine Blockbuster-Party, sondern es wurden eher Filme geehrt, die wir in dem Bereich des Arthouse-Kinos verorten würden?
Ja, das würde ich sagen. Also ob das nun Nomadland ist oder der Film The Father, in dem Anthony Hopkins ausgezeichnet für die beste Hauptrolle. Das sind alles Filme, die eine große Empathie für ihre Figuren entwickeln. Das ist kein seelenloses, computergeneriertes Kino gewesen. Was wir hier also jenseits des Glamours zu sehen bekamen oder präsentiert bekamen, muss man ja sagen, das war ein Kino oder das stand für ein Kino, das, wenn man so will, Character-Driven Stories präsentierte, also von Charakteren angetriebene Figuren. Und das ist aus meiner Sicht doch wirklich eine gute Nachricht über die 93. Oscars oder, um es mal flapsig zu sagen, geht doch.
Also insgesamt ein positives Fazit von Hartwig Tegler, der sich für uns die 93. Oscars angeguckt hat. Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Und das ist Musik von Mira Lukovac mit Want You.
Through to you, don't wanna fight it, it's so real. I've
Seit 1989 steht sie als Tatortkommissarin vor der Kamera und damit gehört sie zu den wenigen TV-KommissarInnen, die eine ziemlich lange Dienstzeit vorweisen können. Und laut Umfrage ist sie in der Rolle der Lena Odenthal die beliebteste Tatortkommissarin, die Schauspielerin Ulrike Volkerts. Jetzt hat sie ihre Autobiografie Ich muss raus veröffentlicht und genau darüber sprechen wir jetzt. Hallo Frau Volkerts.
Ich grüße Sie, hallo.
Sie thematisieren selbst in Ihrer Autobiografie Ihre Sexualität, auch in einer ziemlich öffentlichkeitswirksamen Aktion der SZ im Februar, dem Aufruf Hashtag Act Out von insgesamt 185 SchauspielerInnen, die sich als lesbisch, schwul, bi, queer, nicht-binär und trans geoutet haben. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie anstrengend finden Sie es, dass das offenbar in der Film- und Fernsehbranche im Jahre 2021 noch ein Thema ist?
Gute Frage. Ich bin tatsächlich ein bisschen verwundert gewesen, dass das noch Thema ist. Andererseits habe ich natürlich vor 25 Jahren, als ich mich dann geoutet sah und damit umgehen musste und durfte, auch als ganz allein gefühlt und keine Vorbilder so richtig um mich herum. Es war natürlich erschreckend, dass jetzt im Jahre 2021 Schauspielerinnen immer noch das Gleiche erleben, dass Agenten oder Caster, auch Produzenten sagen, outet euch nicht, das schadet eurer Karriere, wir haben Probleme bei der Besetzung. Dieses Thema muss tatsächlich verschwinden, weil wir üben einen Beruf aus und wir können alles spielen. Also ich bin ja auch keine Polizistin und spiele eine Kommissarin seit über 30 Jahren. Das ist irgendwie total verquer in den Köpfen. Dazu kommt natürlich der Wunsch, dass in der TV-Landschaft, in Filmen, in Serien, auch auf dem Theater, das queere Leben, das andere Leben, diese vielen verschiedenen Lebensformen, diese Vielfalt einfach erzählt wird und nicht problematisiert wird. Und das war eine Sache, die, dachte ich, die ist absolut unterstützenswert. Und da muss ich auch als alte Häsin sozusagen mitmachen.
In Ihrer Autobiografie schreiben Sie auch, 6 Wochen im Jahr stand ich für den Tatort vor der Kamera, den Rest der Zeit kellnerte ich abends in einer Bar. War die Rolle der Lena Odenthal kein Türöffner für andere Rollen?
Tja, also das war eine, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Das war halt irgendwie eine crazy Zeit. Ich wollte unbedingt nach Berlin. Ich hatte gerade mein Coming-out hinter mir. Ich wollte irgendwie in diese Community eintauchen. Ich habe in der Lesbenbar gearbeitet. Der Tatort war ein Glücksfall für mich, weil ich konnte freiberuflich als Schauspielerin nach Berlin ziehen. Alle haben mir in der Branche gesagt, jetzt kannst du Karriere machen, jetzt wird es bunt und wild. Aber ich war natürlich als Typ, den ich da in dem Tatort spielen durfte, als Frauentyp, erstmal ungewöhnlich und vielleicht auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich nicht so richtig in so Stereotypen passte. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert. Also ich, Ulrike, brauche auch ein bisschen Zeit. Und diese Langsamkeit, da in der Branche Fuß zu fassen und dann auch andere Sachen zu spielen, das passte schon auch zu mir, obwohl ich mir vielleicht gewünscht hätte, dass es einfacher wäre. Ich hatte natürlich auch immer Angst gehabt, dass mein Geheimnis mir da im Wege steht. Es war nicht so leicht wie heute mit mir. Also das hat ein Wechselspiel, wollte ich damit sagen.
Meinen Sie, Ihr Outing hat Ihrer Karriere geschadet?
Das kann ich so gar nicht sagen. Also ich muss ja rückblickend, auch jetzt beim Schreiben der Biografie, habe ich gemerkt, ich habe ganz schön tolle Sachen spielen dürfen. Ich habe kreuz und quer in Komödie, historisch, Drama und Komödie. Ich durfte alles machen. Ich war schwanger. Ich habe im Fernsehen ein Kind geboren. Ich habe geheiratet. Ich habe Beziehungen auseinandergebracht. Ich habe gemordet. Ich habe Verbrecher gejagt. Ich durfte schon so viel tun. Ich kann mich eigentlich überhaupt nicht beklagen und kann insofern diese Frage eigentlich nur mit Nein machen. Antworten.
Sie thematisieren ja in dem Buch auch, dass es ab einem bestimmten Alter für Frauen kaum Rollen mehr gibt auf der Leinwand. Warum ist das so?
Gute Frage. Das ist nicht so ganz eindeutig erklärbar. Es ist einfach eine Tatsache und die ist statistisch belegt. Und das ist auch schon eigentlich in Theaterstücken so, dass es da prozentual einfach immer viel mehr gute Hauptrollen für Männer gibt und weniger gute für Frauen. Und diese Geschichten über Frauen über 50 und darüber hinaus, ich weiß es, ich habe es erzählt bekommen, es gibt ganz bestimmte Filmemacher und Produzenten und Produzentinnen, die wollen diese Geschichten nicht erzählen, weil sie glauben, dafür gibt es kein Publikum. Es braucht die Helden, die männlichen Helden, die starken Typen und die Frauen sind dann eben nur Beiwerk und dagegen verwehre ich mich halt. Ich finde zum Beispiel Frances, die heute Nacht den Oscar bekommen hat, ist ein total gutes Beispiel für eine Schauspielerin, die alles dafür hat, zu beweisen, dass Frauen Ü50 eigentlich wahnsinnig interessante Schauspielerinnen sind und tolle Rollen verkörpern und interessant sind und eben nicht einfach einem Schönheitsideal, sondern was zu sagen haben und für etwas stehen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das so wenig, eigentlich genutzt wird. Wir haben ja auch ein starkes Publikum dafür.
Wie kann man das ändern, also diesen Zustand?
Ja, wenn ich das wüsste. Also ich habe natürlich viele Gespräche auch mit in meinem Sender, wo ich Tatort mache. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass man überhaupt mal schaut, wie viele Autoren, Autorinnen gibt es eigentlich. Also ich habe tatsächlich in meinen 75 Tatort-Filmen garantiert 50 sind von Männern geschrieben und der Rest von Frauen. Dann gibt es das nächste Problem, dass die Männer inszenieren und nicht die Frauen. Also es fehlt eigentlich auch der weibliche Blick auf das Ganze. Und das muss man einfach unterstützen und fördern. Mehr Drehbücher von Frauen, die vielleicht auch Frauen dann in den Mittelpunkt rücken. Und mehr Regisseurinnen, die ihren Blick auf diese Welt erzählen dürfen. Vielleicht ändert sich dadurch was. Und man muss Gewohnheiten aufbrechen. Man muss erst mal die Situation erkennen, in der wir uns befinden, um zu verstehen, dass man da was dran ändern kann. Genauso wie es ja im Moment auch sehr viel um Diversität geht, das heißt Vielfalt im Film. Man will nicht nur schwul, lesbische, queere und bi und sonst wie People im Film haben. Man will jetzt auch, wie die Oscar-Verleihung zeigt, viele People of Color mit integrieren. Die Streamingdienste Netflix und Co., die machen das schon längst mit einer großen Selbstverständlichkeit, dass alle Farben, alle Religionen und alle Sexualitäten eigentlich in einem Film erzählt werden, plus Behinderungen von Menschen. Und das ist kein Problem, sondern das sind Menschen aus der Gesellschaft, die in dem Film eine Rolle spielen.
Die Schauspielerin Ulrike Volkerts war das. Mit ihr habe ich vor der Sendung über ihre Autobiografie »Ich muss raus« und über ihre Pionierrolle als Tatortkommissarin gesprochen. Ulrike Volkerts hat während der Corona-Pandemie ihre Autobiografie geschrieben und darin auch thematisiert, dass es ihr in der brandenburgischen Datscha ganz gut geht. Trotzdem hat sie bei der Aktion Hashtag alles dicht machen mitgemacht, wo 53 SchauspielerInnen versucht haben, die Corona-Maßnahmen satirisch aufs Korn zu nehmen. Ulrike Volkerts hat sich mittlerweile entschuldigt. Ich wollte aber trotzdem wissen, weshalb sie mitgemacht hat.
Ich war tatsächlich davon überzeugt, dass diese Gruppe, die wir da geworden sind, wir kennen uns ja gar nicht alle persönlich, aber ich muss sagen, die meisten der Kollegen schätze ich sehr und die stehen auch für etwas in meinen Augen. Und es ging darum, diese Corona-Maßnahmen, eine andere Perspektive auf diese Corona-Maßnahmen zu erzeugen, indem man sie ironisch in kleinen Videos auf die Schippe nimmt, ist vielleicht zu viel gesagt. Ich habe das eigentlich gar nicht so sehr gemacht. Aber es ist ordentlich schief gegangen und es hat nicht das ausgelöst, was es nämlich sollte, dass wir uns darüber klar werden, dass es nicht nur, also ich meine, ich nehme diese Pandemie wahnsinnig ernst. Ich habe dieses letzte Jahr zum Glück arbeiten können, weil Dreharbeiten dann unter Hygienemaßnahmen möglich gemacht wurden. Ich habe viel Zeit zu Hause verbracht. Ich durfte ein Buch schreiben. Das war natürlich sinnvoll und ausgefüllt. Ich bin nicht krank geworden. Meine Eltern sind inzwischen geimpft. Ich bin sehr diszipliniert mit den Maßnahmen. Ich habe überhaupt keinen Grund, die komplett abzulehnen. Ganz im Gegenteil. Aber es ist ja in der Bevölkerung einfach spürbar, dass diese Corona-Maßnahmen uns alle auch ein Stück weit, so sehr in Anspruch nehmen und so sehr tyrannisieren, weil das Ziel nicht erreicht wird. Die Zahlen gehen eben nicht runter, obwohl wir alles Mögliche tun und alles auf uns nehmen. Und Familien mit Kindern, die jetzt Homeschooling machen müssen in kleinen Wohnungen, Lehrerinnen, die ungeimpft in die Schule rennen müssen oder eben Schule von zu Hause aus machen müssen oder Präsenzunterricht geben müssen, hin und her diese Situation bewältigen müssen. Also es gibt einfach so viele Dinge, die unausgegoren sind und die Regierung macht einfach da keine transparente, gute Arbeit.
Es gibt sicherlich einiges zu kritisieren an den Corona-Maßnahmen, aber ist angesichts von um die 80.000 Tote in Deutschland Ironie oder Sarkasmus oder Satire, sind das die richtigen Mittel, um diese Maßnahmen zu kritisieren?
Heute würde ich sagen nein, definitiv nein. Es ist ja, ich habe ja auch ganz persönliche Mails bekommen. Ich habe auch deswegen mein Video zurückgezogen und ich verstehe auch, dass sich da einige Leute tatsächlich verletzt fühlen und das nehme ich auch sehr ernst und das tut mir auch wahnsinnig leid. Ich habe da mit der Reaktion nicht gerechnet. Es gibt ja einmal dieses persönliche Verletztfühlen, aber es gibt ja auf der anderen Seite auch diesen wahnsinnigen Shitstorm, der begonnen hat, auch durch die Medien, diese 50, 53 Leute in die Querdenker-Ecke zu tun, weil sie...
Sie haben ja auch Applaus bekommen von der Querdenker-Ecke. Also es ist ja nicht so, dass sie in diese Ecke gestellt wurden. Sie haben ja von der Seite auch Applaus bekommen.
Ja, das wurde aber dann schön weitergetragen und die Medien haben sich da schon draufgestürzt und das hat schon eine Woge geschlagen, wo man uns auch hätte in Schutz nehmen können, anstatt da weiter drauf rumzuhauen. Man hätte einfach mal fragen können, warum wir das machen und nicht diesen Querdenkern, die sich das zu eigen machen, noch mehr, also die zu unterstützen, indem man sagt, ja, jetzt habt ihr den Salat. Das fand ich nicht okay.
Aber hat Sie das überrascht, dass Sie gerade von der Querdenkerfront Applaus bekommen haben für diese Aktion?
Komplett, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Vielleicht ist das naiv gewesen, aber ich habe nicht damit gerechnet.
Der Schauspieler Kida Khoda Ramadan hat ein Video veröffentlicht, in dem er erklärt hat, dass er auch angefragt wurde, aber dass er eben abgelehnt hat, weil eben nicht ganz klar war, wer die Aktion steuert, wer zu dieser Gruppe gehört, wer sie initiiert hat. War das bei Ihnen auch so? Kannten Sie auch den Inhalt der anderen Videos?
Ich kannte sehr viele, also ich bin ziemlich am Anfang gefragt worden, da gab es gerade mal 10 Leute, die da irgendwie mitmachen wollten. Ich hatte einen Ansprechpartner, das war Dietrich Brüggemann, der mich gefragt hat und der mir die Texte geschrieben hat. Wir waren dann länger im Gespräch, ich habe auch Fragen gestellt dazu und war mir nicht sicher, ob das wirklich lustig ist, was ich da lese. Ich habe dann einfach einen Versuch gestartet, mich mit einem Text, der mir am besten gefiel und mit dem ich am meisten anfing, ich konnte gar nicht so zynisch sein, wie das vielleicht verlangt wurde oder vielleicht, was heißt verlangt wurde, es war ja eine Idee. Ich wollte unbedingt dabei sein. Ich fand, es ist richtig, aus der Ecke der Kulturschaffenden und Filmemacher irgendwie ein Signal zu senden, dass die Zeiten im Moment so sind, dass wir alle strapaziert sind und dass es Möglichkeiten gibt, die Debatte anzuschieben, wie wir mit der Pandemie umgehen weiterhin.
Das war der zweite Teil des Corso-Gesprächs mit Ulrike Volkerts über die Aktion Hashtag alles dicht machen. Mittlerweile gibt es übrigens ein Video von der Essener Notärztin Carola Holzner, die die Aktion kritisiert und unter dem Hashtag alle mal eine Schicht machen die SchauspielerInnen dazu einlädt, eine Schicht im Krankenhaus zu machen. Vielleicht hat ja einer der SchauspielerInnen, die sich noch nicht distanziert haben, Lust mitzumachen. Und das war Corso Kunst und Pop. Hier geht es weiter mit den Nachrichten und im Anschluss die Sendung Medias Res. Da geht es unter anderem um die Hackerangriffe auf die Matzak und die Funke Mediengruppe. Ich bin Azadeh Peschman. Danke fürs Zuhören. Tschüss.